Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über großnasige Doppelhals-Gitarristen, über eine neue Intel-Grafikkarte und wir lästern über Sam Altman. Viel Spaß bei 4004. Ja, Mensch, wir sind pumped. Ah, herzlich willkommen hier bei CT 4004. Hallo, mein lieber Herr Christian, Herr Lutzweig, guten Tag.
Hallo Keno, freut mich, dich zu sehen.
Wir hatten wieder gar keine Probleme mit der Technik.
Das lief noch alles. Nie, hatten wir noch nie an diesem Podcast. Wird auch in der Zukunft wahrscheinlich, also ist erstmal nicht geplant.
Nee, wir sind da total entspannt reingegangen. Wir gehen einfach hier rein, drücken einen Knopf und sind total entspannt, können wir reden. Genauso läuft das.
Plug and play. Deswegen sind wir auch schon am Ostermontag hier. Frohe Ostern,
ja, genau,
by the way, rückwirkend an alle. Das haben wir leider in der letzten Folge verpasst zu sagen. Hoffe, ihr hattet schöne Ostern.
Ach so, ja, stimmt. Ja, das ist eine wichtige Information, genau. Ja, genau. Ich bin nämlich jetzt erstmal auf Reisen und bin in Japan für 3,5 Wochen und deswegen, deswegen nehmen wir das jetzt schon auf, aber keine Angst, ich werde auch eine Folge 4004 aus Japan aufnehmen und für die eine Folge, in der ich nicht da sein werde, da wird sich Chris noch jemanden einladen. Da bin ich selber mal gespannt, was er da macht.
Ja, weißt und du ich erst. Selber.
Ja, ich kann sagen. Ja, und wir haben auf jeden Fall eine Korrektur.
Ja.
Hab ich verbockt. Ich habe nämlich, wir haben darüber geredet, dass es halt jetzt harte Daten dazu gibt, wie oft Windows abstürzt, wie oft macOS abstürzt angeblich. Und laut dieser Analyse gibt es über doppelt so viele App-Crashes in Windows als in macOS und 7,5 mal mehr hängen Apps. Und das Ganze wurde herausgefunden, da habe ich gesagt, das ist von einer so Analystenbude oder so veröffentlicht worden ist. Das ist aber von Omnissa gekommen. Die sind irgendwie aus den, hilf mir mal auf die Sprünge, wie heißt nochmal dieses VMware, genau, VMware aus den VMware-Trümmern hervorgegangen. Das ist eine Unified Endpoint Management Firma, ein Digital Workspace Management. Keiner kann sich was darunter vorstellen, aber die verwalten halt Firmengeräte und zwar sehr viele und machen da halt sehr genaue Telemetrie und deswegen haben die diese Daten.
Ah ja. Okay, dann kann man ja auch schon daraus zurückschlussfolgern, dass ich hatte ja letztes Mal gleich gesagt, dass Windows halt auf jeder Kartoffel läuft und dass da halt richtig viel Scheiß-Hardware gibt, aber im Corporate-Umfeld sollte ja zumindest ein gewisser Mindeststandard gewahrt werden. Deswegen kann ich das dann auch gleich mal hier spontan zurücknehmen.
Ja, okay, super, gleich Doppel-Correction.
Werbung.
Hand aufs Herz. Wie viel Zeit verbratet ihr mit Geschäftsreisechaos? Reise hier buchen, Hotel da buchen, Belege sammeln, Spesen abtippen. Schluss damit. Geschäftsreiseprozess auf eine einzige Plattform. Bahn, Flug, Hotel buchen und die Spesenabrechnung läuft direkt digital. Keine Zettelwirtschaft, keine Kopfschmerzen. Das Beste, Lanes & Planes dockt direkt an eure bestehenden Systeme an und stößt automatisierte Workflows an. Eure Buchhaltung wird euch dafür lieben. Bis zu eine Stunde gespart pro Abrechnung. Checkt den Link in den Shownotes und holt euch die kostenlose Checkliste. Lanes & Planes, Geschäftsreisen endlich stressfrei.
Werbung, Ende.
Ja, und dann habe ich noch einen Take, ne? Ich darf den Take machen. Juhu.
Bitte, ja, hau raus.
Der Take. Der ist nämlich ziemlich rasant.
Oha.
Also, ich sage, mein Take ist, dass KI-generierte Kunst, das habe ich hier so Anführungszeichen in der Luft gemacht für Kunst, weil KI generiert und Kunst, keine Ahnung, also zum Beispiel Musik, das führt dazu, dass menschgemachte Kunst aufregender, besser, kreativer wird, weil es hat in der Geschichte ja sowas schon mal gegeben, da wurde nämlich die Fotografie erfunden und auf einmal malte niemand mehr gegenständlich. Weil solche Bilder konnten ja auf einmal alle machen mit einer Fotokamera, sondern es entstand Impressionismus, Expressionismus, Kubismus, Dada, Shoutout, ne, Hannover, Kurt Schwitters. Also die ganzen interessanten Sachen.
Mhm.
Und da komme ich natürlich auf diesen komischen Take, weil ja diese Band Engin de Poitrine. Das ist
nie gehört.
Ja, haben wir gerade schon beim Vorgespräch festgestellt, dass du das. Ich wollte so sagen, jeder hat das schon gehört.
Ja.
Aber du noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine.
Jeder außer mir.
Eine zweiköpfige Band aus Kanada und da geht ein Video wirklich sehr viral. Also viele, viele Millionen, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Millionen oder so Zugriffe schon. Und da sagen jetzt auch in den Kommentaren ganz viele Leute, ich freue mich so, dass das hier nicht KI generiert ist. Und das ist so, das ist wie Balsam für meine Seele, weil das halt so menschlich wirkt und nicht so KI. Das klingt jetzt irgendwie komisch, dass das menschlich wird, weil es wirkt nämlich so weird, dass immer das sozusagen der erste Impuls ist, ist das echt, ist das KI generiert? Aber wenn man sich das anguckt, merkt man auch, wie unperfekt das ist oder dadurch wieder perfekt, komplex. Sind halt zwei Typen, die so Outfits, Kostüme anhaben, mit so Punkten und so riesenlange Nasen und so riesenlustige Hüte. Und die machen auch ganz weirde Musik. Die ist so mikrotonal. Also das ist also nicht so C, D, E, F, G, H und dann vielleicht noch Halbtöne, sondern die benutzen auch noch die ganzen ein paar Töne dazwischen. Und das ist so... Der eine benutzt so eine Doppelhalsgitarre, also das, oder das ist, glaube ich, gar keine Doppelhalsgitarre, sondern das ist sozusagen kombiniert Gitarre und Bass, spielt da so mikrotonal drauf und die andere Person, man weiß nicht mal, ob das Männer sind, weil die sind so krass verkleidet, dass man das halt nicht sehen kann. Mhm. Die haben auch so geile Alien-Namen, Krüpp und Krüpp und so. Und, ist also alles sehr, sehr weird, aber Leute mögen das, weil es eben was ist, was KI, weil es eben die menschliche Kreativität so in Vordergrund hebt. Ne? Also
ja, ich mag auch halt, Weirdness auf jeden Fall. Und ich habe gerade kurz 2 Sekunden reingeguckt. Ne?
Dass KI-generierter Kram halt nur quasi so einen Durchschnittswert bilden kann und der kann vielleicht Coldplay problemlos generieren, aber halt nicht sowas.
Ja, wobei natürlich eingefleischte AI-Fans jetzt sagen würden, Moment, halt mein Bier, das ist eigentlich natürlich stark vom Trainingsmaterial abhängig und anscheinend sind die gängigen Musikmodelle, wie zum Beispiel A-Step oder so, nicht genug auf Jazz getuned, weil ich habe auch mal versucht, da so ein bisschen Jazz rauszuholen und das war als sehr brav, ne? Und als ich dann nämlich kurz reingeguckt habe, musste ich gerade kurz an Thundercat denken, den ich nämlich vor 3 Wochen live gesehen habe und von dem ich großer Anhänger bin und der halt auch einfach so Crazy Bass spielt wie kaum irgendjemand. Und interessanterweise hat er auch so einen, ich glaube, der hat einen 10-seitigen Bass oder sowas. Ah, ja, okay. Also Stichwort Doppelhalsgitarre, ne? Und so, also
Ich gebe dir da recht. Ich habe da auch, also ich habe tatsächlich, als ich deutlich über Ostern eine kleine Rennradtour gemacht um Maschsee und hab dann da, hab dieses Album komplett gehört von diesen Engin de Poitrine. Also kann man sich wirklich, es ist nicht nur weird, sondern also ich fand das eigentlich ganz geil so, also wenn man sowas mag. Also auch wirklich nicht nur wegen der Weirdness, sondern einfach, weil es echt gute Musik ist, irgendwie, finde ich.
Ja.
Das ballert auch. Aber ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass ich habe halt an dieses Video gedacht und das Video, ich weiß nicht, man muss ja nicht unbedingt dazu sehen, aber das Video ist wirklich, also dieser Live-Auftritt, das sieht wirklich wahnsinnig weird aus. Und es gibt ja auch wahnsinnig weirde KI-Videos, also das Weirdness kann KI ja eigentlich, also irgendwelche Sachen, die gar nicht passieren dürften, dass irgendwie ein Kopf aus dem anderen Kopf rauskommt und aus dem Fuß kommt, du weißt, was ich meine.
Deswegen aber denkt man ja auch bei dem Video sofort kurz, impulsiv, ob das vielleicht AI ist.
Richtig, aber wenn du das dann 5 Sekunden länger anguckst, dann merkst du diese ganzen Mikro-Referenzen und diesen ganzen Humor und so weiter. Das ist nämlich nicht nur weird. Und das ist halt so dieser menschliche Funken, den man halt nicht richtig erklären kann, den hört man in der Musik und den sieht man auch in diesem Live-Auftritt.
Ja.
Das ist es halt, das, was KI nicht kann, aber das ist halt auch was man ganz, ganz schwierig in Worte fassen kann.
Ja, ich würde da auch zumindest teilweise mitgehen und sagen auch, dass das quasi auch wieder einmal Full Circle gehen kann und auch in der Kunst wieder aufgegriffen werden kann. Ich musste dann nämlich gerade an diesen chinesischen Maler Gao Hang denken, kennst du bestimmt auch, und der malt solche Low-Poly GTA 3-mäßigen Porträts und so. Und das ist zum Beispiel auch was, was mich voll abholt irgendwie. Und das irgendwie total interessant ist, in diese Low-Poly-mäßigen Welten da dann wieder so einen Human Touch reinzubringen und so. Also ich bin dem nicht abgeneigt, auf jeden Fall. Aber ich gehe noch nicht komplett mit und sag so, ja, auf jeden Fall bringt AI-Kunst so den Human Touch wieder zurück in der normalen Kunst. Also ich sehe da schon große Probleme auf Kunstschaffende zukommen
die
nächsten
Jahre.
Naja,
das Ding ist halt, dass dieser Human Touch, der wird jetzt halt mehr gut, der wird mehr gutiert, der wird mehr geliebt von den Menschen, weil halt sowas wie Coldplay oder sowas wie halt, ja, keine Ahnung, wenn du einen normalen Radiosender anmachst, du merkst, ich bin
finde
nicht
gut, dass du hier immer wiederholt Coldplay basht.
Ja, weißt du,
denke ich auch komplett mit, ist auch ein guter Take.
Ich kann auch andere Sachen sagen.
Nee, bleib ruhig dabei.
Ich könnte vielleicht auch sogar Taylor Swift sagen, wenn ich, aber dann hassen mich noch mehr Leute.
Also
irgendwie, wenn du ein Radio wenn du so ein Middle of the Road Radiosender anschaltest, das ist halt Musik, die kann KI einfach Stand heute, sag ich jetzt einfach mal ganz krass, genauso gut generieren. Und deswegen ist das nicht mehr so interessant oder nicht mehr so wichtig für Leute. Und Leute haben jetzt eine größere Wertschätzung für Musik, der man halt wirklich anmerkt, da waren hochgradig kreative Menschen am Werk.
Ja.
Es ist halt eine sehr optimistische Weltsicht, aber
finde ich
wie
gut.
Wie gesagt, das ist ja wirklich super gut vergleichbar mit der Erfindung der Fotografie, dass vorher alle Leute gegenständlich gemalt haben halt immer versucht, die Realität so genau wie möglich abzubilden, Rembrandt und Co. Und dann kam auf einmal die Fotografie und dann war auf einmal auch dieses Kunst, also ich meine, so zu malen damals im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert oder noch früher, da musstest du ja dein Leben lang lernen. Das war ja ein totaler Flex, so malen zu können. Und auf einmal kam dann die Fotokamera und jeder konnte das. Und auf einmal bildeten sich da die anderen Kunstformen aus. Also das finde ich schon, das ist schon sehr nah dran an dieser KI-Geschichte, finde ich.
Ja.
Ich merke, ich habe dich noch nicht hundertprozentig überzeugt.
Ja, du hast mich noch nicht komplett abgeholt, also weil es halt auch so, also ich sehe es noch nicht, für mich ist es noch nicht ganz so offensichtlich, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich check auf jeden Fall den Vergleich zur Fotografie.
Okay, okay.
Und habe auch schon mal in ähnliche Richtungen gedacht, aber ich bin da noch zu keinem so klaren Ergebnis gekommen, dass ich jetzt sagen würde, yo, da gehe ich 100% mit.
Okay, okay.
Ich würde jetzt aber auch noch nicht sagen, da das alles noch so in Entstehung ist, würde ich jetzt auch noch nicht sagen, nee, das auf gar keinen Fall.
Okay.
Das könnte ein positiver Outcome sein.
Gut, gut, gut. Naja, gut. Aber komm, lass mal wieder zu richtigen Computerthemen gehen. Wir haben die Leute hier schon mit meiner Kunsttheorie haben wir schon genug genervt.
Ja, finde ich gut. Da müssen die aber auch mal ein bisschen durch irgendwie.
Ja. Du hast eine Grafikkarte entdeckt, von der ich wiederum interessanterweise noch nie gehört habe.
Ja, vielleicht haben es ja einige der Zuhörenden schon mitbekommen. Intel macht ja seit ein paar Jahren wieder GPUs. Waren da mal kurz so ein bisschen preislich ganz interessant, letztes und vorletztes Jahr, als die Nvidia-Grafikkarten so teuer geworden sind und AMD auch irgendwie gerade modellpolitisch nicht so richtig irgendwie Füße auf den Boden bekommen haben. Aber jetzt gibt es eine neue interessante Prosumer-Karte, würde ich die eigentlich nennen. Und zwar die Intel Arc Pro B70. Und das ist eine Workstation-Grafikkarte, die aber vor allen Dingen in erster Linie für AI-Workloads interessant ist im Moment, weil wir ja schon häufiger über die RAM-Krise und die Chip-Krise gesprochen haben. Und bei dieser Intel Arc Pro B70 bekommt man jetzt 32 GB VRAM für sehr konkurrenzfähige 1250 Euro. Das ist schon eine Ansage. Also ich sag mal jetzt, die einzige Karte, die irgendwie vergleichbar in der Range wäre die RTX 4000 Pro von Nvidia. Die kostet immerhin ab 1700 Euro und hat nur 24 GB RAM. Und die ist nicht so klar schneller auch. Also ich habe jetzt so erste Benchmarks gesehen. Das ist alles noch nicht offiziell, weil im Moment, die kommt wirklich jetzt gerade in Handel. Und ich habe ein Video gesehen, wo sie in einigen LLM-Workloads schneller war als die 4000 Pro und in anderen wiederum langsamer. Und da wird man jetzt die nächsten Wochen mehr drüber erfahren. Aber selbst wenn die nicht so schnell ist, sind 32 Gig ist einfach wirklich eine Ansage, weil man muss das ja in Relation setzen. Also jetzt eine Nvidia 5090, die einzige andere konsumerverfügbare GPU im Moment mit 32 Gig VRAM, die liegt eigentlich beim Straßenpreis von um die 4000 Euro inzwischen. Liste ist die 2.3 oder so, aber die wirst du halt nie zu diesem Preis bekommen. Und von daher ist das auf jeden Fall eine interessante Karte. Vor allen Dingen für LLMs, würde ich behaupten, jetzt ohne die Benchmarks final gesehen zu haben. Ich weiß nicht, für Bild- und Videogenerierung.
Ja, da ist ja immer, die sind ja immer sehr CUDA-lastig, ne? Und
genau.
Also Nvidia CUDA, und das ist halt immer so eine Sache. Das ist ja bei Apple auch so, dass die LLM Abzapferei, die funktioniert ganz gut.
Ja.
Aber gut, also Grafik und Video und Bild und Musikgenerierung nicht so gut, weil das sehr CUDA-lastig ist. Aber ja, also 32 GB schnellen Speicher, die kriegst du, genau, die kriegst du bei der 5090, die kriegst du bei Apple, du kriegst sogar 128 GB bei Nvidia, wenn du so eine DGX Spark nimmst, die dann aber in anderen Belangen nicht so schnell ist.
Ja.
Der KI-Hype führt auf jeden Fall dazu, dass es immer mehr lokal, also sozusagen Prosumer-Lokal-KI-Hardware gibt. Das finde ich tatsächlich ganz interessant.
Du kannst sie natürlich auch kaskadieren. Also du könntest dir da auch vier von in dein System reinballern. Dann müsstest du wahrscheinlich dein Netzteil erweitern. Aber dann kriegst du für um die 5K, du dann 128 GB schnelles VRAM. Also das ist DDR7 auch. Und gibt es sicherlich ein paar interessante Anwendungen im Bereich LLMs, wo man da relativ viel Bang for the Buck bekommt, würde ich behaupten.
Die Diskussion, die hatte ich schon mit unserem Hardware-Ressort. Es ist halt nicht so ganz einfach, Board zu finden mit so viel PCI-Express-Slots, die dann halt auch das komplett gut angebunden zur Verfügung stellen können.
Das also stimmt, da musst du dann dir schon ein Workstation-Board besorgen und das ist auch nicht mehr ganz so günstig. Ne?
Nee.
Wir müssen ein bisschen aus diesem Negativ-Trend da rauskommen, aber mit dieser Hardware- und Chip-Krise, das wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen.
Ja, ich meine, bei den Single-Board-Dingern, da ist es ja auch schlimm geworden. Also ich habe neulich so ein Video von Jeff Geerling gesehen, der Raspi-YouTuber, dass irgendwie Raspis jetzt, oder das ist irgendwie so, war der Aufhänger, würdest du $120 für einen Raspi bezahlen oder so.
Ja.
Und ja, die waren ja immer dafür bekannt, dass sie so billig waren.
Ja, genau. Und das ist auch die Nische, in der die operiert haben. Und die haben jetzt gerade, das war auch sicherlich die Ursache für das Video, würde ich mal denken, die haben gerade die Preise offiziell erhöht. Die 4-Gigabyte-Modelle kosten jetzt $25 mehr und das 8-Gigabyte-Modell kostet $50 mehr und das 16-Gigabyte-Modell kostet einfach mal $100 mehr und rückt damit quasi in den Preisbereich von so Intel Nux und anderen kleinen x86-Systemen. Und dann ist natürlich die Frage, ne, wenn du irgendwie so einen Nook für einen ähnlichen Preis bekommst oder auch, ihr hattet ja mal ein Video gemacht bei 3003 auch über diese Thin Clients, die gerne auch für so Emulations-PCs oder auch für kleine NAS-Geschichten zu Hause verwendet werden. Und die kriegt man ja deutlich günstiger als diese fast $300, die man dann bezahlt.
Ich wollte gerade sagen, was ich gerade gesagt habe mit den 150, das ist natürlich Quatsch. Also ich guck's mir gerade an. Also in 16 Gigabyte Raspi 5, der billigste Preis, das ist aber so komisch, Amazon.de Marketplace. Also der normale Preis ist so ab 240 Euro. Und dann kann man sich auch noch andere Sachen kaufen. Aber trotzdem machen das offenbar immer noch Leute.
Also das ist einfach diese Nische da von diesen Singleboard-Computern, die ist wirklich unter Druck jetzt. weil das einfach nicht mehr dieselben Anwendungen sind, für die das interessant ist, oder zumindest nicht mehr alle Anwendungen, wo man früher gesagt hat, das kannst du einfach ein Raspi irgendwie da kurz drauf schmeißen und dann hast du das.
Halt so cool.
Wenn man sich ein Pi-Hole gebaut hat oder irgendwie sowas, so eine Standardsache, die Leute sich zu Hause hinstellen, das war immer unter 100 Euro zu machen und da ist man jetzt nämlich raus so langsam. Und dann
aber ich meine, viele Leute von, also die uns jetzt hier hören und sehen, ich glaube, die haben vielleicht auch noch Raspis in der Schublade liegen. Also ich will, also Leute, die bei CT arbeiten, die, die müssen alle nur so eine Schublade aufmachen und dann haben sie ihren Raspi-Friedhof da drin. Ich habe hier auch.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist die Frage nicht, hast du einen Raspi in der Schublade, sondern wie viele hast du in deiner Schublade und bei der Arbeit oder zu Hause?
Ja, genau. Und witzig finde ich auch, dass sie eine 3 Gigabyte Raspberry Pi 4 angekündigt haben, ne?
Ja, genau, den haben sie jetzt, um dagegen zu steuern, haben sie dieses Modell genau zwischen dem 2 und 4 Gigabyte Modell angesiedelt. Und ja, das ist, um ungefähr den Preis halten zu können, ne? Also das 3 Gigabyte Modell wird ungefähr so viel wie das ehemalige, also das 4 Gigabyte Modell kosten vor der Preiserhöhung. Und der CEO, Eben Upton, hat auch bestätigt, dass diese Preiserhöhungen jetzt halt absolut unumgänglich sind im Moment und dass die auch temporär sind zwar, aber halt erst nach dem Ende dieser RAM-Krise zurückgenommen werden können. Und ja, da gehen auf jeden Fall Brancheninsider und andere Analysten davon aus, dass das nicht vor 2028 sein wird inzwischen.
Hatten wir nicht am Anfang 2027 vermutet? Ist jetzt im Bildschirm bei 2028? Oh,
nee, das haben auch Leute damals schon gesagt, aber es gibt natürlich auch immer optimistische und eher konservative Einschätzungen.
Ja, ja.
Und also ganz pessimistische Einschätzungen haben auch gesagt, dass das eher ein Thema für 2029 und 2030 ist. Und Sony hat jetzt ja auch gerade die PlayStation wieder im Preis erhöht. Ich glaube, das Pro-Modell kostet jetzt $150 mehr. Und so, und wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen im Podcast, und das ist einfach was, was jetzt so langsam erst, die Auswirkungen werden sich jetzt so ganz langsam erst so in diesem ganzen Consumer-Elektronik-Bereich bemerkbar machen, weil natürlich viele Hersteller auch große Mengen ordern und dann erstmal für ein Jahr versorgt sind. Und wenn die jetzt aber nachordern, dann werden da ganz andere Preise aufgerufen als vor anderthalb Jahren. Deswegen, das wird erstmal leider so weitergehen. Sorry dafür.
Du bist schuld.
Ja, I know.
Schön ist ja, dass bei meiner Lieblings-Raspi-Anwendung Retro-Gaming, da ist es ja wirklich echt nahezu egal, wie viel RAM da drin ist. Also das läuft mit einem Gig, zwei Gig, vollkommen egal. Also in diesem Spielautomaten, den wir neulich bei 3003 hatten, ja, das ist überhaupt kein Problem. So, als positive, kleine positive Sache vielleicht.
Das fand ich ganz cute übrigens, dass da der Mitschöpfer dieses Automatens kommentiert hat auf dem Video, habe ich gesehen.
Ja, die Story kannte ich noch gar nicht. Er hat da gesagt, dass, also kurz nochmal für die Leute, die shame on you, die nicht alle 3003 Videos gucken. Wir haben den Iconic Arcade, der unter anderem von Medion gemacht wird. Das ist so ein sehr günstiger, den gibt's gerade für 350 Euro. Arcade-Emulations-Arcade-Automat, wo ein Raspi drin ist und Display, das ist alles schon mit dabei. Und der, da hat jemand gesagt, mit dem offiziellen Iconic Arcade YouTube-Channel-Icon, also würde ich mal vermuten, dass das echt ist, dass das halt so eine Studentenjob-mäßig irgendwie.
Ja, ich glaube, als Werkstudent hat er angefangen, das zu konzipieren.
War das so ein Experiment?
Und ja.
Fand ich interessant. Das habe ich noch nirgendwo gehört, obwohl ich schon echt viel Iconic Arcade Content konsumiert habe. Aber das wusste ich noch nicht, dass das halt so ein, so ein Werkstudentenexperiment gewesen ist, das Ding.
Ja, das ist aber auch ein bisschen, also ich hatte damit gar keine großen Berührungspunkte, bis du mir das näher gebracht hast. Ich bin eher so bei richtigen alten Arcade-Automaten und sowas restaurieren. Das ist so ein was noch auf meiner Bucketlist steht, schon seit längerem. Aber ich habe auch dann gesehen, als ich mir die Preise da und so angeguckt habe, weil ich da ja, du weißt ja, ich bin da immer eher so ein bisschen so, nee, das ist nicht 100% real und so weiter. Aber bei diesen Preisen kann man da auch wirklich nicht viel gegen sagen. Und da an den Preisen merkt man auch, finde ich, dass da schon, natürlich ist das eine kommerzielle Firma und alles, aber man merkt schon, dass da auch so eine gewisse Liebhaberei drin steckt irgendwie, dass das jemand gemacht hat, der halt Bock hat, dass die Leute das zocken und deswegen, ja, nee, fand ich ganz cool. Was wird da eigentlich, was kommen da für Games mit? Sind das irgendwelche Homebrew-Games oder wie funktioniert das?
Also das ist, erstmal finde ich das sehr charming, dass da keine fertige Software mitgeliefert wird, sondern du kriegst so einen USB-Stick und dann bootet der erstmal in so ein Menü rein, wo man dann so Tests und so machen kann. Und ja, dann kannst du dir in diesem Menü aussuchen, welche der Retro-Gaming-Linux-Distries du da drauf machen willst. Das finde ich halt auch cool, so der Szene gegenüber sehr respektvoll. Also, dass da gesagt wird, hier, wir supporten alles RetroPie, Bartusera, papapa. Ich habe dann einfach Bartusera gebootet, weil ich da gerade noch einen USB-Stick liegen hatte.
Mhm.
Und ich hatte mich auch gefragt, ob da irgendwas mitgeliefert wird, aber in das Rabbit Hole mit der Game-Lizenzierung sind sie nicht reingegangen, sondern sie haben sagen dann einfach, ja, bei Bartusera kann man sich ja so Homebrew nachinstallieren. Und das
ja, ist auch völlig richtig. Ich war auch nur neugierig, weil es ja auch Emulation ist ja sowieso so rechtlich so ein bisschen so ein Grauzonenthema, weil viele Leute auch nicht lizenzierte ROMs nehmen und es ist ja auch bekannt, dass bei diesen ganzen China Emulationsgeräten, die man sich auf AliExpress und so weiter bestellen kann, da sind dann halt tausende von ROMs dabei, die natürlich nicht lizenziert sind. Super, und da gab es ja auch vor ein paar Monaten gab es da ja einen Fall, wo ein YouTuber komplett seinen Account verloren hat und damit auch seine Lebensgrundlage, weil Nintendo ihn DMCA Copyright Striked hat, weil er einen quasi einen Unboxing und Review gemacht hat von einem chinesischen Emulationskonsole und dabei hat er quasi nicht lizenzierte ROMs gezeigt, anscheinend auch von Nintendo und das ist für ihn, hat das ziemlich negative Folgen gehabt, tatsächlich.
Ja, das ist so. Das ist auf jeden Fall ein Problem.
Ja.
Also man kann halt, man schafft das, legale ROMs zu beziehen, aber gerade bei den Arcade-Sachen ist es halt wirklich extrem schwierig. Und
ja,
bei
häufig
Nintendo-Spielen.
Genau, also du hattest das, glaube ich, auch in dem Video gezeigt. So manchmal kann man sich solche Arcade-Compilations oder Konsolen-Compilations zum Beispiel auf Steam kaufen und die dann auch wiederum auf Emulation basieren und sich da irgendwie die ROMs draus extrahieren und so weiter. Aber das ist schon alles ein bisschen nervig, die sich legal zu verschaffen.
Ja, auf jeden Fall ein komplexes Thema.
Ja, aber auch was du gerade nochmal meintest, dass die zur Auswahl stellen, welche Distribution man installiert und so weiter, das bestätigt eigentlich auch nochmal das, ne, dass das schon irgendwie Leute sind, die das auch verstehen, die Szene dahinter und so, und die da Bock drauf haben. Ja, cool.
Ja, ich war neulich im Einkaufszentrum.
Ah.
Bei uns in Hannover, in der Ernst-August-Galerie, wer es kennt, ist halt
ist so eine Mall, wie alle anderen.
Ich kann nicht bewerten, halt so eine Mall halt.
Ist, glaube ich, ECE auch.
Ja, genau. Kennt. Also so wie, die sind alle gleich, ja. Und da standen dann so Hostessen an so einem Stand und da stand halt World. Und ich so, World. Und hatten die da so komische Kameras oder so komische Kugeln und ich so, hä? Was war denn das nochmal? Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und dann ist das tatsächlich dieses Sam Altman Projekt WorldCoin, super umstritten, wo es irgendwie darum geht, Menschen zu identifizieren. Also du guckst da in diese sogenannte Orb-Kamera und dann wird da halt so ein Iris-Scan gemacht und der ist halt komplett individuell bei allen Menschen.
Ja.
Und darüber, ja, damit sollen dann so Dinge gemacht werden, wie dass du dich im Internet ausweist, dass du Krypto natürlich, also du kriegst auch, das ist wohl irgendwie so die Belohnung dafür, dass du halt deine Identität da rein, dein Auge da reingibst, denen dein Auge schenkst, kriegst du dann halt so komische Krypto-Worldcoin-Dinger.
Mhm.
Und hat mich richtig wütend gemacht, weil das halt so ein unangenehmes Projekt ist, und wenn du da dich da ein bisschen reinliest, dann liest du halt, dass in etlichen Ländern da irgendwelche Klagen laufen dagegen, weil das halt ungefähr gegen alles verstößt, was so mit Datenschutz und so zu tun hat. Und auch, dass sie damit halt extra in Ländern angefangen haben, in den sogenannten Dritte Weltländern, wo halt Leute nicht so viel Kohle haben, um die sozusagen mit dem Kryptozeug zu locken, damit die alle ihre Iris abgeben. In einigen Ländern mussten die auch schon Millionen von Datensätzen löschen, weil ein Gericht entschieden hat, dass das ja verstößt, gegen Dinge verstößt.
Ja.
Und weiß ich nicht, finde ich alles unangenehm. Also die Idee, Leute
Sache.
Zu identifizieren, kann man ja erstmal, das ist halt ein sehr komplexes Thema, ob das gut oder schlecht ist, gibt's Pro und Con, aber auf jeden Fall sollte das nicht Sam Altman machen. Das ist halt so, also das sozusagen die Reisepässe oder Personalausweise der kompletten Menschheit von so einem Unternehmen ausgestellt werden.
Ja.
Weiß ich nicht.
Nein,
weiß ich
das sollte.
Nicht.
Das ist wieder so ein typischer Fall, ne, wo Valley-Startups irgendwie Sachen versuchen, Strukturen zu etablieren,
genau.
Um quasi den Staaten und der Legislatur von Staaten damit zuvorzukommen und Standards zu schaffen, bevor irgendwie das von öffentlicher Hand übernommen werden kann.
Genau.
Und ich finde das auch sehr, sehr fragwürdig, was da passiert. Und also nicht zuletzt das, was du gerade meintest mit den Dritte Weltländern, aber auch, dass die bevorzugt auf Kinder und Jugendliche gehen halt. Ne, das finde ich auch sehr kritisch.
Ach, ist das so? Das habe ich gar nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass das alles so vom Branding her sehr jung war. Und
ja,
die Hostessen wirkten auch so, als wären die gerade erst erwachsen geworden, wenn überhaupt.
Und bin auch nicht sicher, ob die das alles so 100% verstehen, die Tragweite, ehrlich gesagt, der daraus resultierenden Dinge.
Ja, das weiß ich nicht so genau. Aber auf alle Fälle auch, ich meine so die, wenn du jetzt auf die Webseite von denen gehst, ich übersetze das jetzt mal, World stellt sicher, dass jeder Mensch von KI profitiert. Das ist designed, dass es von jeder Mann und jeder Frau geowned wird.
Ja.
World puts humans first.
Ja, klar.
Ja, genau.
Das klingt wie aus RoboCop 4?
Ja, genau.
Also ich weiß halt nicht, welchen es noch nicht. Es klingt, als ob es ein neuer RoboCop-Film wäre, ganz ehrlich.
Ja, und auch Humanity Verification Project. Ja.
I doubt it, ey. Das hört sich auch an wie Half-Life oder irgendwie sowas.
Ja.
Also ich habe das auch gelesen, deren Business Mission, Menschen zu verifizieren.
Ja.
So, kein Mensch hat auch darauf gewartet, dass ihr irgendwie kommt und diese Menschen verifiziert. Die sind ja schon da, die leben auf dieser Welt und
ja.
I don't know. Ich habe starke Bedenken, ganz ehrlich.
Ja, und ich meine, wenn du dir anguckst, steht aufgrund von Datenschutzbedenken unter intensiver Beobachtung durch Regulierungsbehörden in Großbritannien, Deutschland, Kenia und Spanien. Und in Thailand, wie gesagt, haben sie direkt angeordnet, alles zu löschen.
Ja.
Ah, ich weiß nicht. Und ich meine, jetzt gerade gibt es im New Yorker, den habe ich noch nicht gelesen, den Artikel, aber im New Yorker gab es einen Artikel so von wegen Riesenrecherche, wie oft sich Sam Altman schon selbst widersprochen hat und wie er manipuliert und gelogen hat und so weiter, weil das ist ja ziemlich eindeutig, dass Sam Altman sehr gut immer den Leuten das erzählt, was sie hören wollen. Das ist halt so sein Talent sozusagen. Aber dass der Typ so ein bisschen eine Red Flag ist, weiß ich nicht, ne?
Ja, jeder
Mensch, mit dem ich spreche, der so ein bisschen in dem AI-KI-Game drin ist, der sagt immer so, Sam Altman, dem traue ich nicht über den Weg. Und ja, da ist
habe ich auch,
dran.
Ist ein Take, den ich selten gehört habe bis jetzt, dass jemand gesagt hat, so Sam Altman, dem würde ich auch das Schließsystem meiner Wohnung anvertrauen.
Ja,
oder
genau.
Da würde ich meine Kryptoschlüssel irgendwie verwalten lassen oder was auch immer. Also Sam Altman,
ja.
Weiß nicht.
Ja, und ich meine auch diese Geschichte mit seiner Schwester, die halt Missbrauchsvorwürfe macht gegen ihn und die hat schon mal geklagt und dann ist diese Klage abgewiesen worden, weil verjährt, und jetzt hat sie die erneuert, weil in dem Bundesstaat, in dem das passiert ist, gibt es irgend so eine Kindsmissbrauch-Klausel-Gesetz, dass es eben nicht verjährt.
Nicht verjähren, ne?
Das ist halt da will ich mich nicht so äußern, aber auf jeden Fall, ich sag mal, Sam Altman, also da sind viele Sachen offen, sage ich jetzt einfach mal, die man vielleicht nicht über ihn weiß. Und ach, ich weiß nicht. Ich finde auch so krass, also er hat ja Peter Steinberger eingekauft, ja, den Open Claw Erfinder.
Ja.
Und ja, jetzt ist es ja so, dass Anthropic, das wollten wir eigentlich später drüber sprechen, aber ich finde das jetzt gerade, ja, das passt gerade so schön, dass halt Sam Altman offenbar entschieden hat, also fangen wir damit an, Anthropic, ja, hat halt gekillt, dass du mit einer Flatrate, mit, ich habe ja so ein Anthropic Claude Max Abo, für das ich 115 Euro im Monat bezahle. Und damit habe ich halt meinen Open Claw betrieben, mhm, als Flatrate, weil du es sonst nicht bezahlen kannst. Und dann hat Anthropic selber so einen ähnlichen Dienst gemacht, also dass du sozusagen über Telegram oder über dein Handy mit, ja, Claude kommunizieren kannst. Also haben, ja, auch schon ein bisschen nachgemacht. Lustigerweise, ne, sie killen sozusagen diese Flatrate für externe Dinge.
Mhm.
Erst als sie selber ein Konkurrenzprodukt haben, okay, will ich Anthropic nicht vorwerfen, das ist bestimmt, also ich glaube auch, dass die Tokenkosten, die ich da verursacht habe mit OpenClaw, das ist, glaube ich, eine ganze Menge gewesen, auf jeden Fall. Mhm. Habe ich auch schlechtes Gewissen fürs Weltklima, aber
ich hoffe, ach so, ja,
einer,
okay,
muss es ja machen.
Ja, auf jeden Fall Anthropic gegenüber jetzt, brauchst du das nicht, aber Klima, ja, das checke ich.
Ja, aber Sam Altman hat, also jetzt genau parallel dazu, haben sie jetzt so umgeswitcht, dass OpenAI quasi erlaubt, dass du mit deinem, das geht zum Beispiel auch sogar mit dem ChatGPT Plus Abo, also dem, das, ja, nur, ich glaube, 22, wie teuer ist es, 21, 22 Euro, damit kannst du jetzt OpenClaw benutzen, Codex, mit dem aktuellen Codex 5.4 LLM. Und das habe ich jetzt seit ein paar Tagen zwangsläufig, ne, weil, mhm, das andere ist ja abgestellt. Und das, ja, ist krass, wie schlecht das ist. Es ist einfach so krass. Es macht die ganze Zeit sprachliche Fehler. Also so, denkt, mhm, sich irgendwelche Wörter aus, die keinen Sinn ergeben. Ständig ist da irgendwie so ein Hindi oder irgendeine andere Sprache dazwischen. Es kann, ouch, die Tool-Uses nicht mehr richtig. Also alles, was Opus 4.6 problemlos beherrscht hat, das kann das einfach nicht mehr. Und ich denke so, puh, und das ist hier jetzt die größte, tollste KI-Firma. Also das kommt halt noch obendrauf, dass, ja, dass man OpenAI gegenüber, dass ich immer kritischer OpenAI gegenüber eingestellt bin, weil nicht nur, weil ich Sam Altman schwierig finde, auch weil das Produkt einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Finde ich krass.
Und ja, also wobei man auch sagen muss, fairerweise, ne, dass die ganzen Anbieter, die großen, die ganze Zeit an ihren Models rum tweaken und die eigentlich auch traditionell nach der Premiere dann immer über ein paar Wochen hinweg immer dümmer werden, weil die halt, ja, ja, noch gefeintuned werden, dass sie natürlich auch ein bisschen weniger GPU-Cycles jetzt vielleicht verbrauchen, wenn möglich. Aber ja, meine persönlichen
aber
Erfahrungen
auch
sind
aktuell,
auch,
also wenn du jetzt ChatGPT, Gemini, Claude vergleichst,
ja,
also Stand jetzt, ne, also die sind vielleicht auch, die sind alle vielleicht ein bisschen dümmer geworden, aber dann zieht meines Erachtens, also bei so allgemeinen Sachen, zieht OpenAI den kürzeren.
Das glaube ich sofort. Also ich benutze auch gar kein ChatGPT mehr, muss ich sagen. Ich war noch nie so Riesenfan, aber ja, das hat schon zeitlang gut funktioniert, aber ich benutze es gar nicht mehr.
Ich will echt weg. Ich würde so gerne, erstmal will ich sowieso nicht mehr so viel Kram benutzen, weil ich hänge an meinem Gehirn, aber wenn, dann, ja, würde ich so gerne lokale Modelle benutzen und das ist ja wirklich echt vielversprechend. Die werden ja wirklich immer besser, muss man wirklich sagen. Also gerade Quen 3.5,
Kimi, bisschen groß, ne, für zu Hause.
Ja.
GLM hat jetzt, glaube ich, auch 5.1, glaube ich, gerade. Ich weiß, ja, nicht, ob es schon public ist.
Habe ich schon ausprobiert, ist nicht so gut, aber Quen 3.5 das. Und ach so, und jetzt gerade ganz frisch von Google.
Gibt ein neues, ne?
Das heißt Gemma, genau. Gemma.
Ah.
Gemini, Gemma. Sehr schön. Also die lokalen Modelle heißen Gemma bei Google. Und das soll auch sehr gut sein. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber ich höre Gutes davon.
Habe ich auf Reddit so ein bisschen vorbeiziehen sehen, aber auch noch nicht ausprobiert. Aber es sieht so aus, als wenn ich jetzt die nächsten paar Wochen hier auch zu Hause einen Rechner mit großen Unified RAM hätte. Und dann werde ich auch mal wieder ein bisschen ins Local Research gehen, weil bis jetzt hier habe ich meinen Wohnzimmer-PC, der hat eine 4070, aber nicht Ti. Und mit diesen 12 GB und den 64 GB RAM da drin, also da bei Quen 3.5, da endet es halt irgendwo, ne? Bei den 30er-Varianten. Ja,
was du da so rausfindest.
Ich auch.
Ja. Ja, cool.
Ja, dann würde ich sagen, wollen wir mal in, hast du Bock auf ein Würdest du lieber vielleicht?
Yeah! Unbedingt.
Okay.
Ich werde jetzt überrascht von Chris. Ich kenne es nämlich selber noch nicht. Würdest du lieber?
Ja. Ein lieber Leser, nämlich der Helmer, oder was heißt Leser? Ein lieber Zuhörer namens Helmer hat uns dieses Würdest du lieber geschickt und der hat das, deswegen passt das auch hervorragend zum Thema LLMs, der hat das nämlich, der hat die Transkripte unserer Podcasts in eine LLM geschmissen.
Ah, die Mail habe ich auch gesehen.
Und hat sich mal ein bisschen schlau angestellt, weil ja irgendwie ein Vorwurf ist, dass wir immer so viel einer Meinung sind und irgendwie immer so alles hier so harmonisch zugeht.
Ich habe das für einen Scherz gehalten. Hat er das wirklich gemacht?
Ich weiß es nicht, aber die Frage, die hat auf jeden Fall Potenzial dafür und die stelle ich dir jetzt einfach mal.
Die Frage ist gut. Ja, ich kenne sie natürlich jetzt schon, weil ich die Mail gelesen habe.
Er hat geschrieben, dass er die Transkripte unseres Podcasts in der LLM gedumpt hat, mit dem Ziel, dass die LLM eine Frage designt für Würdest du lieber, die mal ein bisschen Kontroverse zwischen uns erzeugt und ein bisschen, wo es ein bisschen Fleisch in der Diskussion auch gibt.
Ja, könnte sein, dass das klappt.
Damit komme ich jetzt mal raus. Und zwar, würdest du lieber vor jedem Film einen 20-minütigen Trailer sehen müssen, der alle Twists inklusive Endszene verrät? Oder du schaust ab sofort nur noch komplett zufällig ausgewählte, dir zugewiesene Filme ohne Titel, Genre, Poster oder Besetzung vorher zu kennen und du darfst nicht abbrechen?
Ja, das ist natürlich, das geht natürlich voll auf deine Trailer, auf deinen Trailer-Hass.
I know.
Aber ich finde halt so schwierig an der Frage, dass man nicht genau weiß, wie dieses dir zugewiesen funktioniert. Also wenn dieses dir zugewiesene halt so eine mega, mega schlaue Kuratierung ist, die mir nur Filme zeigt, die ich hundertprozentig geil finde und die genau auf mich zugeschnitten sind, dann würde ich auf jeden Fall das nehmen, weil ist doch geil. Da muss ich mich gar nicht mehr darum kümmern, was für Filme ich mir angucke, sondern das wird sozusagen automatisch mir gefeedet. Und ich habe ja da gar kein Bedürfnis danach, die auszustellen, weil die sind ja perfekt auf mich zugeschnitten.
Diese Information steckt da natürlich nicht drin.
Richtig. Und wenn das einfach zufallsgeneriert ist, dann ist das natürlich die Hölle, wenn ich irgendwelche, keine Ahnung, Matthias Schweighöfer, ZDF.
Das ist jetzt aber die Höchststrafe. Matthias Schweighöfer featuring Till Schweiger. Auf Dauerloop.
Und ich dürfte es nicht ausschalten. Dann würde ich natürlich das erste nehmen. Also ich muss sagen, ich mag ja Trailer, ich liebe ja Trailer. Aber wenn mir dann das Ende im Trailer, erstmal wenn die 20 Minuten dauern, die Trailer, wenn mir dann das Ende schon erzählt wird, das nimmt natürlich auch sogar für mich ein bisschen den Spaß aus dem Film raus.
Ja, dann komm mal hier rüber auf die dunkle Seite der Macht. Weil genau, ich wollte auch gerade nur noch kurz einwerfen, du bist ja schon wiederholt dem Vorwurf ausgesetzt worden, dass du die würdest du lieber es immer modifizierst.
Ja,
und,
ich habe jetzt beide Varianten. Ja,
deswegen fand ich es gut, weil ich wollte gerade intervenieren und sagen, nein, das weißt du nicht.
Ja.
Und wie ich den Helmer kenne, der wollte ja ein bisschen Diskussion, da hat er das auch eigentlich so gemeint, dass das vielleicht nicht unbedingt deine ganzen vorhergesehenen Filme matcht. Aber ich, natürlich ist auch ein bisschen, irgendwie hast du schon vorweggenommen, ich würde natürlich mich auch für die Variante ohne Trailer entscheiden und dann lieber, weil ich lieb das tatsächlich, bei Filmen, aber auch bei Spielen oder so. Ich will am liebsten gar nichts drüber wissen, außer
ja,
dass
aber bei
der
Spielen
Inhalt
musst du
gut
schon,
ist.
Also Spiele, ich habe neulich gehört, wie viele Spiele die Woche rauskommen. Es wird bei Filmen wahrscheinlich ähnlich sein. Aber also da kannst du ja nicht einfach so zu random dir dein Spiel raussuchen, sondern ich mag das auch, wenn mir irgendwie Freunde sagen, mach das mal, spiel das mal.
Ja.
Musst du unbedingt ausprobieren oder guck dir das unbedingt an. Dann mache ich das auch manchmal so, dass ich vorher extra nichts lese oder so oder gucke.
Genau, aber und ich habe ja auch gerade die Einschränkung gesagt, also ich will nur wissen, dass es gut ist. Also wenn jetzt ein Film über 80 auf Rotten Tomatoes hat oder ein Game Metacritic über 80, dann ist mir doch egal dann, was da drin ist. Wenn das ein Genre ist, was ich gerne spiele, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja.
Erst recht, wenn mir das jemand empfiehlt.
Gibt es noch Sneak Preview im Kino? Ist, glaube ich, auch immer noch. Ist das noch ein Ding? Gibt es das überhaupt noch?
Ich glaube also Also ich glaube, im großen Kino meines Vertrauens in Hannover, da gibt es das noch. Du warst doch da auch neulich beim Movie-Quiz, hast du auch erzählt.
Ja, kannst du ruhig Astor sagen. Kannst du ruhig sagen.
Ja. Ich will nur
Kino
keine Werbung machen
ist auch
hier.
Gut und Kino im Künstlerhaus ist auch gut. Aber jetzt lass bei dich hier so Hannover-Podcast sein. Aber, ja, eben. Ich finde, ich war auch schon mal, ich war glaube ich schon zweimal auf so Sneak Previews und das war immer, einmal war der Film total scheiße, aber es hat trotzdem, ist irgendwie lustig, wenn man gar
nicht
darüber
weiß. Wenn man mit
coolen
Leuten geht, dann hat man auch trotzdem Spaß, finde ich. Auch, also der Film geht ja nur anderthalb Stunden in der Regel und selbst wenn der richtig scheiße ist, kann es auch irgendwie lustig sein. Man sollte nur nicht zu viele Scheißfilme hintereinander gucken, das kann sich ja halt eventuell auch negativ auf das eigene Geschmacksprofil auswirken oder so.
Ich habe übrigens, Heise hatte übrigens als, Heise Corporate hatte als April-Scherz, dass sie die Cinemax-Kette kaufen, fällt mir gerade ein. Und das hatte dann auch so ein Heise-Max-Logo. Und ich dachte so,
ja,
ich weiß nicht. Es könnte auch, hätte ich auch als Take machen können, dass ich April-Scherze hasse. Weil ich so,
echt?
Als Journalist, ja, weil ich als Journalist so denke, in einer Zeit, wo es sowieso so viel Desinformation und so wenig Vertrauen bei einigen Leuten in den Journalismus, dann muss man das doch nicht auch noch durch Aprilscherze forcieren, dass man halt irgendwie falsche Sachen schreibt oder kommuniziert in die Welt raus. Finde ich schwierig.
Das wäre ein Take eigentlich. Mhm. Das wäre ein Take gewesen und da gehe ich auch gleich gegen, weil ich finde Aprilscherze super und ich finde auch, dass wir uns die nicht nehmen lassen sollten, trotz der aktuell globalpolitisch leicht angespannten Lage. 100%, ich bin komplett hier für Aprilscherze. Ja. Ich habe selber bereut, an dem Tag ist mir erst nachmittags aufgefallen, dass ja heute 1. April ist, also an diesem Tag, nicht heute. Und da war ich ein bisschen sad, dass ich das irgendwie bis dahin noch nicht ausgespielt hatte. Und ich habe auch, glaube ich, wirklich keinen einzigen Aprilscherz dieses Jahr gemacht.
Ich finde Aprilscherze so unter Freunden, in der Familie, mit Kindern vor allem, das finde ich alles gut und lustig.
Ja.
Aber in Medien halt nicht. Aber wie gesagt, ist doch schön, dass wir mal nicht einer Meinung sind.
Ja.
Lass es das doch mal so stehen lassen.
Ja, lass lieber ein bisschen öfter streiten hier.
Wie seht ihr das?
Das war jetzt
draußen?
Ja kein
Schreibt
Streit.
Schreibt gerne also eine Mail, wie ihr das seht. Na, muss ja immer so Engagement-Bait hier. Nee, aber könnt ihr natürlich trotzdem wirklich machen, weil finde ich, ist eine ganz interessante Diskussion auf jeden Fall.
An 4004@ct.de bitte.
Richtig, ach stimmt, sehr gut.
Was war sonst los? Cisco hatte einen kleinen Security Breach, ne? Hast du mitbekommen?
Ein Sicherheitsbrech?
Einen kleinen Sicherheitsbrech, genau. Man könnte auch das deutsche Fachwort Cyberattacke verwenden.
Ja, sehr gut.
Ich dachte, das wäre vielleicht ganz interessant, weil wir ja auch letzte Folge unter anderem und auch davor schon einigermaßen über den Impact von LLMs auf Cybersicherheit gesprochen haben. Und das war tatsächlich eine Attacke, die wurde ausgeführt von einer Gruppe namens Team PCP und wurde mit einem autonomen Bot ausgeführt namens HackerBot_Claw, was ich ganz interessant fand, weil das ja ein indirekter Hinweis sein könnte, dass das eventuell eine OpenClaw-Instanz sogar war.
Ja, klar.
Und dieser HackerBot_Claw hat bei einem Open-Source-Projekt namens Trivy, was ein Security-Scanner für große Softwareprojekte ist, Das haben die kompromittiert und haben ein Access-Token geklaut. Und über diesen Access-Token haben sie rund ein Dutzend NPM-Pakete, da sind sie wieder, ne? Haben wir auch gerade drüber gesprochen.
Beim letzten Mal, ja.
Kompromittiert, die wiederum von anderen großen Projekten, in deren CI/CD-Pipelines benutzt wurden. Also CI ist Continuous Integration, das heißt quasi, dass bei jedem eingecheckten Commit auf dem Repository ein neuer Build gemacht wird und CD ist Continuous Deployment, dass quasi dann auch diese Builds auch deployed werden. Und über diesen Exploit sind sie unter anderem dann auch bei Cisco halt ziemlich gut reingekommen und haben da so Sachen gemacht, wie zum Beispiel haben sie 300 private Repos geklont. Da waren zum Beispiel auch Projekte dabei wie der AI Assistant von Cisco oder auch AI Defense, was deren Enterprise AI Sicherheitstool ist, oder Source Code und Designs für unveröffentlichte Produkte wurden auch geklaut. Unter anderem auch Repos von Kundenprojekten, zum Beispiel mit Banken und Regierungsentitäten. Also wenn ihr Projekt mit Cisco habt, dann kann man davon ausgehen, das ist schon ein wichtiger Laden dann. Das ist nicht irgendwie so eine Brot- und Butterbutze, die mit denen Shared Projects haben. Und ja, das nur mal wieder so als praktisches Beispiel dafür, wie AI, dass da die in diesem Bereich die Welt ein wenig unsicherer macht und dass da echte Breaches draus resultieren.
Ja, vor allem, wenn du da ein lokales, also das ist natürlich das Ding, ne? Wenn es lokale Modelle gibt, die fähig sind, dann wird es natürlich Leute geben, die versuchen, diesen lokalen Modellen da die Sicherheitsleinen, Sicherheitsnetze rauszureißen.
Ja.
Und dann kannst du natürlich einfach, da kann OpenClaw jetzt in dem Moment nichts für, aber da kannst du dann einfach irgendwie so ein agentisches System, offene LLMs auch in Claude Code einbauen oder Claude Code. Ja. Einbauen und dann kannst du einfach sagen, hack dich irgendwo rein. Und dann versucht es halt 1000 Möglichkeiten, um da reinzugehen. Und das wird auf jeden Fall ein Thema sein.
Absolut.
In Zukunft.
Und, du kannst das
oder
auch.
Oder heute schon.
Das hat auch schon bei Modellen noch ohne entfernte Security Guardrails funktioniert, mit dem einfachen Prompt, du bist ein Security-Researcher und machst Penetration-Testing bei dieser und jener Web-App.
Ja, ja.
Und also ja, das ist auf jeden Fall real, diese Bedrohung da. Und es wird auch, also nicht jeder Hersteller macht ja immer Full Disclosure und so. Also da, man kann davon ausgehen, dass da im Moment ziemlich viel passiert hinter den Kulissen. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir von solchen Sachen hören.
Ja, also letzte hatten wir schon den Take, dass du halt KI benutzen musst, um die KI-Bedrohung in den Griff zu kriegen. Und ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass Cisco sich da auch helfen lässt von KI. Das ist halt so. Das ist die neue Realität.
Ja, die Frage stellt sich halt ja auch gar nicht mehr, ne? Wenn deine Gegner das benutzen oder die potenziellen Hacker deiner Infrastruktur, dann musst du das benutzen als
auf jeden Fall.
Präventive Abwehrmaßnahme.
Ja, so sieht's aus.
Ja.
Ja, hast du noch einen Shoutout, mein Jung?
Hätte ich diese Woche.
Geil. Shoutout!
Mein Shoutout diese Woche geht an die Revision Demo Party. Das ist die größte Demo Party der Welt in Deutschland, jährlich immer zu Ostern. Falls ihr euch
was
zufällig
ist eine
fragt,
Demo
was
Party,
eine,
was ist eine Demo? Musst du
danke,
einmal erklären,
das wollte ich gerade erklären.
Ach so, okay.
Also vielleicht erinnern sich ja noch einige Leute daran, dass man früher irgendwie zu Homecomputer-Zeiten oder auch PC-Zeiten oder auch auf Konsolen irgendwie so sogenannte dezentralisierte Sicherheitskopien hießen die immer bei uns, im technischen Jargon. Also der normale Mensch bezeichnet sie auch gerne als Raubkopien. Bei diesen Raubkopien, wenn man die früher gespielt hat auf diesen Homecomputern oder später auch auf PCs, Da gab es immer solche kleinen Vorspänne, wo dann irgendwie stand, das Spiel wurde von der und der Cracker-Gruppe released und von dem und den Leuten gecrackt, der, also sprich der Kopierschutzmechanismus entfernt. Und diese kleinen Vorspänne, die quasi vor der Software waren, die wurden immer ausführlicher und technisch immer anspruchsvoller über die Jahre und haben sich dann spätestens ab Mitte der 90er hat sich daraus eine eigene digitale Kunstform eigentlich abgespalten, die sogenannte Demoscene. Und bei der Demoscene geht es jetzt so grob und sehr pauschal ausgedrückt, geht es darum, dass man quasi der Hardware maximale Leistung entlockt, beziehungsweise auch durch Programmiertricks Resultate erzeugt, die eigentlich auf dieser Hardware nicht möglich sind. Ja. Dazu gibt es verschiedenste Techniken, wie zum Beispiel Pre-Calking, also dass man etwas vorrechnen lässt und dann nur abspielt oder Also es ist ein bisschen jetzt zu ausführlich, um hier so komplett reinzugehen. Eine andere Disziplin ist zum Beispiel das sogenannte Size Coding, wo man einfach versucht, die möglichst kleinste ausführbare Binary zu erzeugen.
Ach so, genau. Es gibt so 4K-Demos, wo du so, also die
genau.
Du denkst, wie haben wie, also mit Musik und krasser Grafik, wie haben die das? Wie haben die das in 4000 Byte
96 reingekriegt? Das ist eine der populärsten Disziplinen tatsächlich die letzten Jahre und es ist unfassbar, was es da gibt. Oder viele Leute haben vielleicht auch, es gab 2004, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, gab es ein Game von einer deutschen Demoscene-Gruppe namens Farbrausch, die auch sehr...
Krieger, ne?
Ja, genau, Krieger. Das war ein Shooter in 96 Kilobyte, also kompletter Ego-Shooter in 96 Kilobyte. Das war so ungefähr so zu Doom 3 Zeiten und war für damalige Zeit grafisch sehr anspruchsvoll. Also das sah schon wirklich sehr gut aus. Und wenn man dann irgendwie, also selbst ohne diesen Hintergrund mit den 96 Kilobyte, war das für ein Freeware-Game oder so schon eine krasse Nummer damals. Krass. Die Spielbarkeit war jetzt so, ich sag mal, da hätte man noch eine Schippe drauflegen können. Aber selbst wenn man das heutzutage startet, das Ding, ist es immer noch sehr eindrucksvoll, auf jeden Fall.
Was ist deine Lieblingsdemo auf Old Time, wenn du dir eine aussuchen müsstest?
Meine Lieblingsdemo ist Razer 1911, berühmte Cracker-Gruppe Voyage auf dem Amiga. Shoutout,
kenn ich gar nicht.
Sim, Murdoch und Drake, das waren die drei Typen aus Hannover und Umgebung, die das programmiert haben und die Grafik und den Sound gemacht haben. Ich packe mal einen Link in die Shownotes. Das wird heutzutage, ich glaube, das erreicht die Leute nicht so richtig. Aber ich habe diese Demo damals live auf dem Amiga gesehen und zwar wenige Tage, nach der die released wurde. Die wurde auch auf einer Demo-Party released. Und um zurückzukommen zum eigentlichen Shoutout.
Darf ich meine sagen? Meine ist bitte. Future Crew Second Reality von 1993. Ich glaube, die habe ich mir so oft angeguckt, weil die einfach so krass war damals.
Ja, mega. Auch absolutes Highlight der PC-Demo-Geschichte. Eines der ersten richtig krassen Mega-Demos auf dem PC. Es gibt übrigens auch eine C64-Version davon, ne? Hast du die mal krass gesehen? Nee. Also Jahre später haben Leute halt einen C64-Port gemacht. Und der ist das auch ist da, insane.
Die holen immer noch mehr aus den... Wie alt ist der C64 jetzt? Der ist... Wann ist der rausgekommen? 80? 79? Sowas?
Oder 83.
Also auf jeden Fall deutlich über 40 Jahre und es werden immer noch krasse Sachen daraus. Neue, es wird immer noch, also es ist immer noch nicht ausgereizt. Das finde ich so krass.
Genau, und darum geht es bei dieser Demoscene und diese Demoscene, die Leute treffen sich auf den sogenannten Demo-Partys und da gibt es dann Wettbewerbe in verschiedensten Disziplinen. Also wir haben gerade schon ein paar genannt, zum Beispiel 4 Kilobyte Demo/Intro auf dem PC oder auch die sogenannte Oldschool-Competition heutzutage. Meistens die ganzen 8-Bit- und 16-Bit-Dinger zusammengefasst, bis auf den Amiga, der eine Sonderstellung in der Demoscene hatte. Will ich jetzt hier nicht zu weit vertiefen. Auf jeden Fall die Breakpoint-Demo-Party ist die größte Demo-Party der Welt. Selbst sie ist selbst der Nachfolger der davor ehemals größten Demo-Party der Welt, nämlich der Breakpoint. Habe ich gerade Breakpoint gesagt?
Ja, ich wollte sagen, du hast doch Revision am Anfang gesagt.
Ja, die Revision-Demo-Party ist der Nachfolger der Breakpoint-Demo-Party, die wiederum der Nachfolger der Mecca and Symposium-Demo-Party ist. Also es ist eine lange Tradition auch, die dahinter steht von deutschen Demoscenern. Und,
sind da Leute unter 30?
Ja. Ah, ja, okay. Das ist krass. Ich bin selber gar nicht so. Ich bin eher, ich würde mich als passiven Demosziner bezeichnen. Ich will aber seit 1 Million Jahren endlich mal zur Revision fahren. Vorletztes Jahr war ich mal auf der Evoke in Köln. Das war auch sehr nett. Hat mir sehr gut gefallen. Shoutout Evoke. Falls euch diese digitale Echtzeitkunstgeschichte interessiert, guckt mal, was bei euch so in der Gegend für Partys sind. Es gibt auch eine große zentrale Seite, nämlich poet.net. Packe ich auch mal in die Shownotes, was so quasi so ein zentrales Repository ist für alle Demos und Produktionen aus der Demoscene. Und da kann man auch sehen, welche Partys wann wo sind. Und das ist auf jeden Fall eine super nette Szene. Ich muss sagen, ich bin da auch wirklich sehr lieb aufgenommen worden. Kenne jetzt auch über die Jahre ein paar Leute, die da irgendwie aktiv sind und selber Sachen releasen und so. Und das ist ein interessantes Hobby. Und wenn euch das interessiert, dann schaut mal zu so einer Demo-Party. Das ist cool. Und ja, damit ende ich einfach den Shoutout an die Revision-Demo-Party, veranstaltet vom Tastatur und Maus e.V., einen gemeinnützigen Verein für digitale Kultur. Und ja, das ist eine coole
Wo
Sache.
Wo ist die denn, die Revision?
Die ist in Saarbrücken.
Ah, okay. Interesting. Ja. War ich noch nie.
Aber es gibt auch, wie gesagt, es gibt auch die Evoke in Köln oder die Deadline in Berlin. Und die sind alle interessant. Es gibt auch die Nordlicht, glaube ich, in Bremen. Und also es gibt sehr viele Demo-Partys mit ganz verschiedenen Größen. Also zur Revision kommen halt mehrere tausend Leute auch aus der ganzen Welt. Und zu den kleineren Demo-Partys kommen halt auch manchmal nur 30 oder 50 Leute.
Okay.
Ja, das wollte ich mal einen kleinen Shoutout geben, weil die Revision, die ist immer Ostern. Und das war jetzt gerade. Und ja, ich packe euch auch mal den Link zu deren YouTube einfach hier noch mit in die Shownotes. Und dann könnt ihr euch mal, falls euch sowas interessiert, so ein paar Competitions da anschauen.
Finde ich gut. Ja, interessant. Ja, ich glaube, wir sind durch, ne?
Sind wir durch, ja.
Ich wünsche dir alles Gute. Guck dir noch ein paar. Ich gucke mir vielleicht tatsächlich jetzt erstmal diese Amiga-Demo an, von der du geredet hast.
Ja.
Lass uns die auch mal verlinken, unsere beiden Lieblingsdemos.
Das machen wir auf jeden Fall.
Braucht man auch nicht die Original-Hardware, sondern die gibt es alle auf YouTube. Und ja, tschüss, ihr da draußen, und tschüss, Chris.
Ja, danke fürs Zuhören und ja, Keno, viel Spaß in Japan. Ich freue mich schon sehr auf unsere Folge aus Japan und ich sag euch, macht's gut. Bis gleich.
Tschüss.